Wladimir Putin nutzt viele Waffen gegen Europa. Und eine dieser Waffen könnte eine 53-jährige Frau aus Deutschland sein. Der russische Präsident Wladimir Putin versucht Deutschland und den Westen auf verschiedensten Wegen zu destabilisieren. Mit Drohnen über Polen, Luftraumverletzungen durch Kampfjets und womöglich mit Liane Kilinc. WDR-Investigativjournalistin Katja Riedl hat sich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Recherchekooperation NDR-WDRSZ und dem ARD-Magazin Monitor auf die Spur dieser speziellen Frau begeben. Sie erzählt uns heute, welche Rolle eine einzelne Person in Wladimir Putins hybridem Krieg spielen könnte und was die DDR damit zu tun hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elina Kuchen. Heute ist Montag, der 13. Oktober. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
Hallo Elina. Also wir haben uns im Zuge dieser Recherche sehr, sehr viele Videos angeschaut bei Social Media. Da geht es immer um eine Frau. Es ist eine Frau mit kurzen, dunkelblonden Haaren, relativ unscheinbar. Auf dem Video, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, da steht sie mit drei Männern in Kampfanzügen vor so einer Art Kastenwagen. Und in dem Kastenwagen sieht man ganz viele Säcke. Das sind offenbar Hilfsgüter.
Wir выражаем благодарность фонду Мост мира, это Германия.
Diese Männer, die tragen eben Kampfanzüge, die können wir pro-russischen Bataillonen in der Ostukraine zuordnen. Die kämpfen für Russland, auf der Seite Russlands gegen die Ukraine. Und die Vereinten Nationen werfen Mitgliedern dieser Bataillone auch Kriegsverbrechen vor. Die gelten als wirklich harte Kämpfer in diesem wirklich unerbittlichen Krieg. Und die Frau, die dort zu sehen ist, ist eben eigentlich Deutsche. Und dann gibt es einen Dank an diese Frau von diesen Kämpfern. Die Frau heißt Liane Kilinc.
Unsere Sache ist gerecht. Wir werden siegen, 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 siegen.
Es gibt nicht nur dieses Video, sondern es gibt ganz viele solche Videos, weil die Frau eben sehr, sehr oft dahin reist. Die bekommt zum Teil auch Orden für ihre Hilfslieferungen dorthin. Also man ist eben ganz dankbar dieser Liane Kilinc und einem Verein, den sie leitet, namens Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Als Deutsche, als deutscher Verein liefert man Hilfe für diejenigen, die ja eigentlich von Deutschland ja als die Aggressoren gesehen werden auf russischer Seite gegen die Ukraine, die überfallen worden ist.
Und ihr habt ja für eure Recherche ganz viele solcher Social-Media-Videos analysiert. Was konntet ihr über diese Frau, über Liane Kilinc, herausfinden?
Liane Kilinc stammt aus der DDR, da ist sie groß geworden. Der Vater soll bei der Stasi gewesen sein. Sie selbst hat viel auf Social Media über ihre Vergangenheit schon berichtet. Ihre Großmutter soll zum Beispiel eine große Bibliothek in der DDR geleitet haben. Was man noch ein bisschen über sie weiß, sie ist gelernte Betriebswirtin, hat dann 20 Jahre in der ambulanten Pflege gearbeitet und sie kommt aus einem Ort, der in der DDR wie so ein Promi-Ort war. Also Wandlitz heißt es, das ist etwas nördlich von Berlin, auch an einem See gelegen, war zu DDR-Zeiten der Ort, in dem die ganzen SED-Kader gewohnt haben. Da gab es auch eine Siedlung, die Waldsiedlung, die war abgeschlossen, bewacht. Da gab es ein ganzes Leben, Sportplatz, Kindergärten, Ärzte, viele Mitglieder des Politbüros, also der damaligen Staatsführung, komplett eigene Infrastruktur. Und in diesem Wandlitz hat die Liane Kilinc auch gelebt. In diesem Umfeld ist sie offenbar geprägt worden, in einer Familie, die auch zur Führungsriege in der DDR zählte. Und bis jetzt ist es auch so, dass eben Liane Kilinc offenbar so ein Langzeitziel verfolgt. Nämlich, und das hörst du jetzt richtig, sie würde gern die DDR wieder herbeibringen. Also, dass die DDR wieder da ist.
Sie hat sich, das habt ihr ja ausgewertet, dazu immer wieder in Interviews auf verschiedenen Social-Media-Plattformen geäußert.
Die DDR hat ja völkerrechtlich anerkannt, ein absolut souveräner Staat, ja auf über 40 Jahre Frieden gehalten.
Was, glaube ich, der entscheidende Moment ist, weshalb wir das ja jetzt, also wo wir auch die Verbindung hinbringen zu diesen Hilfslieferungen, ist, dass sie sich erhofft, dass mit russischer Hilfe diese Trennung in DDR und den Westen wiederhergestellt würde.
Ein bisschen das Privileg zu haben, beide Gesellschaftsformen kennengelernt zu haben. Ich habe in der einen gelebt und jetzt durfte ich das andere mal genießen, ja. Dieser Raubtierkapitalismus.
Wir sehen nur, dass sie den Westen eben sehr stark ablehnt und alles, was mit dem Westen zu tun hat.
Ich traue inzwischen dieser Regierung, der EU, der NATO, inzwischen alle Bösartigkeiten zu, die es gibt.
Sie möchte wieder diese Ostbindung. Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende daran.
Sie lehnt, so scheint das, offenbar den Westen und den Kapitalismus ab. Wie will sie denn die DDR zurückbringen?
Also 2015 gründet Liane mit einigen Mitstreitern einen Verein, Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Und mit diesem Verein bringen sie regelmäßig Hilfsgüter in die besetzten Gebiete in der Ostukraine, wo eben diese pro-russischen Kämpfer auf russischer Seite schon gewesen sind damals, diese Truppen dort. 2015, kurz nachdem Russland dort in der Ukraine schon mit Handlungen begonnen hat, die man heute aus heutiger Sicht als Kriegsvorbereitung werten kann. Und Liane Kilinc behauptet bis heute, das seien eben nur humanitäre Güter gewesen, vor allem für die Zivilbevölkerung.
Die Zivilisten sind immer die Leidtragenden in Kriegen. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, genau diesen Menschen, den Ärmsten der Armen, zu helfen.
Aber wir wissen durch unsere Recherchen, dass das auch mitunter militärisch nutzbare Güter gewesen sind. Also eben Teile von Drohnen, Tarnnetze, Tarnanzüge, Dinge, die man auch nutzen kann, um daraus zum Beispiel Drohnen zu bauen, die bewaffnet sind. Also eine handelsübliche Drohne kann man auch in eine Kamikaze-Drohne umbauen, die dann als Kriegsgerät genutzt werden kann.
Darf ein deutscher Verein das eigentlich in die Ukraine, Tarnnetze, Bauteile für Drohnen etc. schicken?
Man darf das nicht machen, dass man dort Hilfsgüter hinliefert als deutscher Verein, denn das wird als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gewertet. Seit 2022 gehören ja diese Bataillone und Milizen gehören ja zum russischen Militär inzwischen. Jegliche Unterstützung dieser Truppen dort, die als terroristische Vereinigung eingestuft worden sind aus deutscher Sicht, ist eine Unterstützung, die man nicht leisten darf.
Große Aufregung am frühen Morgen heute im beschaulichen Zernsdorf in Königs Wusterhausen.
Das sieht man auch daran, dass es Ende Mai dann eine Razzia gab bei Mitgliedern der Friedensbrücke.
Polizeieinsatz. Ermittler des BKA durchsuchen ein Haus, wollen wissen, ob dort verbotene Hilfe für pro-russische Separatisten in der Ukraine stattgefunden hat.
Ja, da hat es Durchsuchungen gegeben bei mehreren Mitgliedern der Friedensbrücke, bei solchen, die als Zeugen jetzt nur geführt werden, weil sie ein Amt hatten in der Friedensbrücke, und bei Liane Kilinc in Wandlitz in ihrem Haus.
Es geht um einen Verein mit Büro in Berlin, Friedensbrücke Kriegsopferhilfe, und seine Vorsitzende Liane Kilinc, die in der Ostukraine auf russischer Seite aktiv sind.
Und auch noch bei einem weiteren Deutschen, bei einem Unternehmer in der Nähe von Berlin. Die beiden werden als Beschuldigte in dem Verfahren, das es jetzt gerade beim Generalbundesanwalt gibt, geführt. Und ihnen wird eben vorgeworfen, dass sie auch militärisch nutzbare Güter zu diesen Truppen über mehrere Jahre hinweg, seit 2015, seit Bestehen dieses Vereins, geliefert haben.
In so einem Ermittlungsverfahren, das muss man an der Stelle dazu sagen, gilt natürlich bis zum Urteil erstmal die Unschuldsvermutung. Was kommt raus bei dieser Razzia?
Diese Razzia führt dazu, dass eben zahlreiche Asservate wohl mitgenommen werden. Das ist ja immer üblich. Da werden so Kisten rausgetragen und da sind interessante Sachen drin, die sich die Ermittler später angucken. Meistens Datenträger oder auch Papier.
Laut Süddeutscher Zeitung können zwei Haftbefehle derzeit nicht vollstreckt werden, weil die Gesuchten sich in Russland aufhalten sollen.
Aber Liane war nicht mehr zu Hause. Die ist nämlich schon seit längerer Zeit in Moskau. Sie hat dort politisches Asyl beantragt, hat es auch bekommen. Sie hat auch sich um die russische Staatsbürgerschaft bemüht.
Man könnte es vielleicht so formulieren wie neu geboren. Eine neue Situation, eine neue Chance, neue Möglichkeiten.
Und die hat sie auch ganz, ganz kurz nach dieser Razzia nämlich bekommen, Ende Mai. Tatsächlich war auch der Tag, an dem sie ihre Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat, so, dass im Staatsfernsehen da live gestreamt wurde, wie in so einem Raum in Nischni Nowgorod, das ist recht weit entfernt von Moskau, wie sie dort diese Staatsbürgerschaft verliehen bekommen hat. Und zwar nämlich auf ein persönliches Dekret von Wladimir Putin hin. Also schon länger wird Liane Kilinc dazu so einer ganz großen Figur aufgebaut. Also man wundert sich, weil, wie gesagt, vor der Razzia kannte man die in Deutschland überhaupt nicht. Und auch jetzt, glaube ich, wenn man auf der Straße jemanden fragen würde, wer ist Liane Kilinc, würde das niemand so richtig wissen. Im russischen Staatsfernsehen gibt es inzwischen eine anderthalbstündige Doku über das Leben von Liane Kilinc. Da sieht man irgendwie so, wie sie zurechtgemacht wird, geschminkt wird, dann sitzt sie da im Interview, alles ganz, ganz groß. Und das russische Staatsfernsehen RT, Russia Today, das ist der Propagandakanal. Da treten auch regelmäßig andere Deutsche auf, zum Beispiel von der AfD, Bundestagsabgeordnete, früher auch immer mal von der Linkspartei. Da werden eben Leute, die den russischen Staat stärker unterstützen, regelmäßig zu Interviews geladen und auch Liane Kilinc.
Wie erklärst du dir das? Warum wird Liane Kilinc in Russland so gefeiert und sogar eingebürgert?
Also sie ist da schon ganz klar so eine Propagandafigur. Diese Frau, die diese Hilfsleistungen da in die Ostukraine liefert und die unsere Truppen unterstützt. Also eine Deutsche, die den Putins Krieg unterstützt. Und das ist, glaube ich, dieser Hauptpropagandawert von ihr, dass sie dies tut und dass sie es auch gegen Widerstände tut. Dieses deutsche Ermittlungsverfahren markiert sie ja noch viel mehr als eine Oppositionelle. Also das lässt sich auch propagandistisch ausschlachten von russischer Seite, dass sie mundtot gemacht werden solle.
Man will die Letzten, die noch mit Russland Freundschaft und Frieden möchten, die, wie gesagt, dem Donbass helfen, die letzten Stimmen der Friedensbewegung, dass die verstummen.
Sie wird ganz klar markiert und aufgebaut als Propagandafigur, als eine aus Deutschland, die den russischen Krieg unterstützt.
Das ist jetzt mal so ein Grund, warum ich in Moskau geblieben bin und nicht zurück konnte. Wenn man wüsste, dass es in Deutschland noch einen Rechtsstaat gibt, aber gibt es nicht mehr.
Und es gibt ja auch in Deutschland Leute, die diese Kanäle verfolgen. Also in deutschen Telegram-Gruppen soll man auch zeigen, es gibt auch Deutsche, die auf unserer Seite stehen. Und das soll natürlich ganz am Ende auch hier unser System und unsere Regierung destabilisieren.
Habt ihr Liane Kilinc damit konfrontiert, dass sie mutmaßlich terroristische Kämpfer unterstützt und dass sie sich zu einem Propagandamittel hat machen lassen? Und was hat sie dazu gesagt?
Also wir haben sie natürlich angefragt. Ein Kollege von uns von der Süddeutschen Zeitung, der hat auch versucht, mit ihr zu chatten. Da hat sie kurz gesagt, dass sie sich das überlegt. Und dann kam aber nichts mehr. Also die weiteren Versuche, die der Kollege unternommen hat, sind leider jetzt erfolglos verlaufen. Sie hat nur mal geäußert, dass das Ganze eine Kriminalisierung humanitärer Hilfe sei und Kriegsgegner eben einfach mundtot gemacht werden sollten in Deutschland.
Nach der Razzia, nachdem Liane Kilinc sich nach Russland abgesetzt hat, wie ging es dann weiter mit ihrem Verein Friedensbrücke Kriegsopferhilfe?
Wir hatten im Anschluss an die Razzia ein großes Team auch gebildet von mehreren Kolleginnen und Kollegen, die auch rausgegangen sind, die Interviews geführt haben mit Leuten von der Friedensbrücke. Und da war unseren beiden Kolleginnen, die da hauptsächlich unterwegs gewesen sind, dann immer gesagt worden, ja, ach, da ist eigentlich gar nichts mehr. Die Friedensbrücke ist doch eigentlich tot, seitdem die Liane in Moskau ist. Das ist doch schon so lang. Und wir haben dann aber rausgefunden, ach, sieh mal an, da sind ja Veranstaltungen, wo die Friedensbrücke offenbar auftritt. Denn die Friedensbrücke hat auch immer noch eine Homepage, die offenbar auch noch aktiv betrieben wird. Und da stand dann plötzlich, dass man für eine Veranstaltung noch Leute sucht, die das unterstützen. Die erste dieser Veranstaltungen fand im Frühsommer statt. Das war so ein Friedensfest. Und da waren schon unsere Kolleginnen hingegangen und hatten an dem Stand, den die Friedensbrücke dort betrieb, mal eben nachgefragt, was denn hier eigentlich passiere. Und da wurde uns erzählt, ja, hier wird Geld gesammelt und es wird auch nach wie vor noch an Liane Killinch gesendet. Und dann haben wir sogar noch einen Schritt weiter gemacht. Es gibt immer noch einen Spenden-Button auf der Seite der Friedensbrücke. Und auf dem können wir sehen, da kann man in diese Maske eingeben, seine Kontaktdaten. Und das haben wir dann auch gemacht mit einem falschen Namen. Und am Ende kam heraus, dass Liane Killinch persönlich geantwortet hat und hat uns die Bankverbindung, deutsche Bankverbindung eines nahen Verwandten von ihr geschickt. Darin hätten wir dann unsere Spenden schicken können, was wir natürlich nicht gemacht haben. Also das Geld wird nach wie vor in Deutschland gesammelt. Liane sitzt offenbar in einem Büro in Moskau, das sie dort betreibt. Und von dem Büro aus organisiert sie offenbar, dass Hilfsgüter nach wie vor zu den Bataillonen gebracht werden, wo solche Männer in Uniform es in Empfang nehmen. Wir haben durch eine besondere Quelle die Möglichkeit gehabt, ein bisschen mehr über das Leben von Liane in Moskau zu erfahren. Und da haben wir eben gesehen, dass mit dem Büro und mit der Büromiete auch was Interessantes auf sich hat. Sie hat offenbar einen sehr guten Bekannten, mit dem sie in sehr engem Kontakt steht. Der Mann heißt Sergej K. Und Sergej K. soll mehrfach für die Büromiete aufgekommen sein, also so die Friedensbrücke unterstützt haben. Den lernt sie, als sie recht frisch in Moskau ankommt, offenbar über einen anderen Kontakt kennen und ist mit ihm seit dieser Zeit in sehr engem täglichen Austausch über die unterschiedlichsten Dinge, über zum Beispiel ihre Staatsbürgerschaft, darüber, wie das mit den Hilfslieferungen weitergeht, welche Güter man kaufen könnte, darüber, was sie vielleicht auch an Propagandaveröffentlichungen selber macht auf verschiedenen Kanälen, was man da erzählen kann. Sergej K., wenn man den einfach mal googelt, gibt es ganz viele seines Namens und einer, das ist er nämlich, hat eine Firma. Das ist wahrscheinlich so eine Art Agentur, muss man sich das vorstellen, deren Auftraggeber russische Staatsunternehmen sind. Ist ja schon mal interessant, bekommt also irgendwie Geld vom russischen Staat. Und wir haben ja viele Quellen auch in unserem Team, die wir anzapfen können aus dem Bereich Sicherheit, Nachrichtendienste. Und da haben eben ein paar Gespräche zu Sergej K. stattgefunden. Deshalb können wir sagen, dass europäische Sicherheitsbehörden ihn für jemanden halten, der für die russischen Geheimdienste arbeitet und der auch ihnen entstammt. Wir haben erfahren, dass er in den 80er Jahren die KGB-Akademie absolviert haben soll und auch später fest angebunden eine Zeit lang für die Dienste gearbeitet haben soll. Jetzt ist er schon ein bisschen älter, so um die 70, und gilt jetzt als ein Mittelsmann zwischen den Diensten selber und zwischen Leuten wie Liane Killinch, die ganz offensichtlich dem russischen Staat in gewisser Weise dienlich sind, ihm zuarbeiten, sich anbieten.
Und wenn du von Diensten sprichst, verstehe ich dich richtig, dass du aktuelle russische Geheimdienste meinst?
Da gehen die Menschen, mit denen unser Team gesprochen hat, im Hintergrund davon aus, dass dieser Mensch sich im Umfeld des russischen FSB, des Inlandsgeheimdienstes, bewegen soll.
Und habt ihr mit Sergej K. mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Und was hat der gesagt?
Wir haben das versucht. Wir haben ihm Fragen geschickt. Leider hat er nicht geantwortet.
Was kann uns das sagen über Liane Killinch, dass sie offenbar in einem engen Kontakt steht mit einem Mann, der mutmaßlich für den russischen Geheimdienst arbeiten soll?
Also sie hat ein ganz enges Verhältnis zu diesem Sergej K. Und das wissen wir deshalb, weil uns das Londoner Dossier Center in was reingucken lassen hat. Das ist Kommunikation von Liane Killinch mit diesem Sergej K. Also das Dossier Center, das muss man sich vorstellen als eine Art Recherchebüro, das in London sitzt, und es wird finanziert vom russischen Oligarchen Khodorkovsky. Das ist ein Gegner Putins. Und da kommt jetzt immer relativ schnell so, oh, ist sie eine Agentin? Dieses Wort Agentin ist sehr, sehr groß, ne? Und ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche ja, Schattierungen dieser Tätigkeit. Also sie arbeitet dem ziemlich augenscheinlich zu. Sie ist recht großsprecherisch. Sie bietet Informationen an und ihr Netzwerk, das sie ihm gegenüber als unerschöpflich bezeichnet, wo ganz viele Personen, die irgendwie wichtig sein sollen, um auch ja Meinung zu beeinflussen, offenbar Mitglied sind in diesem Netzwerk. Also nach unseren Erkenntnissen ermittelt der Generalbundesanwalt bisher aber nicht wegen Spionageverdachts gegen Liane Kilinc.
Was konntet ihr über dieses unerschöpfliche Netzwerk von Liane Kilinc herausfinden? Was meint sie damit?
Ob es jetzt wirklich unerschöpflich ist, ne? Ich glaube, sie kommt da schon schnell an ihre Grenzen. Aber das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, sie ist sehr großsprecherisch. Wer sowas sagt, neigt ja vielleicht ein bisschen zu Übertreibungen. Aber es sind zum Beispiel doch Personen aus der AfD darunter, Personen vom BSW, von der Linken. Sie war früher übrigens auch mal selber Mitglied in der Linkspartei, das sollte ich noch hinzufügen. Sie erwähnt da auch eine Abgeordnete, frühere der Linkspartei. Sie erwähnt eine AfD-Frau und sie erwähnt eine Chatgruppe, in der sie Mitglied sei. Da seien so etwa 10 Personen drin. Die Gruppe hieß Widerstand. Darin sehen wir, dass eine sehr interessante Figur drin ist. Die heißt Rainer Rotfuß.
Rotfuß ist Mitgründer von Druschba, einem deutsch-russischen Freundschaftsverein. Vereinsmitglieder trafen sich im vergangenen Jahr mit Liane Kilinc und einer Ministerin der Provinz Nischni Nowgorod in Russland.
Rainer Rotfuß ist innerhalb der AfD Bundestagsabgeordneter. Er ist stellvertretender AfD-Landeschef in Bayern. Und Rotfuß zählt zu den Putin-Freunden in der AfD. Da gibt es ja generell eine große Nähe gegenüber Putin und Russland, die größer ist als bei anderen Parteien. Und Rotfuß gehört jetzt zu denen, die besonders Putin-nah sind.
Rotfuß nennt die Vorwürfe gegen Kilinc auf Anfrage ungeheuerliche Verleumdungen. Es gelte die Unschuldsvermutung.
Er hat uns auch bestätigt, dass es die Gruppe gibt, dass er dort Mitglied war. Er hat aber auch gesagt, die hätte anders geheißen und nicht Widerstand.
Der Bundestagsabgeordnete Rainer Rotfuß hat euch also bestätigt, dass er zusammen mit Liane Kilinc in einer Chatgruppe war. Wie beunruhigend sind solche Verbindungen für die deutsche Sicherheit?
Also wir sehen ja so eine insgesamt eine putinsche Politik der 1000 oder Millionen Nadelstiche in Deutschland. Also wir haben jetzt schon hybride Bedrohungsformen, die stattfinden. Also durch Sabotageaktionen in NATO-Staaten, wo man am Ende seitens der Ermittler oft auf die russische Spur kommt zu Low-Level-Agenten. Wir haben Desinformation, die immer wieder aufgedeckt wird. Wir haben einen ganzen Haufen von psychologischer Kriegsführung, die stattfindet. Wir haben Angriffe auf die kritische Infrastruktur. Wir haben jetzt plötzlich überall Drohnen, die bei uns wichtige Flughäfen lahmlegen.
Bei vielen dieser Nadelstiche, da liegt die Vermutung nahe, dass Russland dahinter stecken könnte. Dafür gibt es aber bisher keine eindeutigen Belege.
Und wir haben eben auch den Kampf um unsere Köpfe, also um ein bisschen Zersetzung des möglichen Kriegsgegners. Also unsere Demokratie sollte ja eigentlich stark machen gegen Desinformation und gegen eine bestimmte Weltsicht. Und wir merken halt immer stärker, auch durch die sozialen Medien, durch Telegram, durch Gruppen, in denen viele sind, die immer stärker auch an unserem System hier zweifeln und die sich fragen, ob Putin nicht vielleicht das bessere System biete. Diese Gruppen, die gibt es ja immer stärker, vor allem auch seit der Corona-Zeit, da ist das ja quasi explodiert. Und das ist meines Erachtens auch eine ganz, ganz große Gefahr, die hier besteht. Und da ist eben so eine Figur wie Liane Kilinc für die Russen unheimlich nützlich. Also sie ist ein richtiges Propagandawerkzeug, dass man eben zeigt, guck mal hier, die Deutsche, was die macht, wie die uns unterstützt, die ist toll, die kriegt von uns Orden, die hat eine riesen Doku in unserem Staatsfernsehen, die gibt Interviews, ist eine geschätzte Persönlichkeit, sie macht es richtig. Und an der deutschen Gegenwehr gegen so eine Person kann man sie auch wieder abarbeiten und sagen, hier werden Menschen mundtot gemacht. Also dieses Narrativ, in Deutschland herrsche keine Meinungsfreiheit, zum Beispiel, wird da ja auch mittransportiert. Sie ist Pars pro Toto für ganz viele. Es gibt ganz viele Liane Kilinchs in unterschiedlichem Gesicht, aber sie ist eine davon. Und deswegen finde ich es wichtig, sowas offen zu legen. Also ich halte es für eine völlig verdrehte Weltsicht, dass man annimmt, dass in Russland demokratische Verhältnisse herrschen und hier nicht. Aber es werden eben bei uns Personen gefunden, sei es so eine Person wie Liane, die eben im Sinne der Russen handeln und die so eine Beispielfunktion dann haben und die gehypt werden, die zu Stars aufgebaut werden. Sie ist genauso wichtig, meines Erachtens, wie jemand ist, der hier an der Wasserleitung was manipuliert oder an der Bahnstrecke lahmlegt, weil es arbeitet insgesamt daran, uns zu schwächen. Mit Dingen, die Liane Kilinch verbreitet, die andere Portale verbreiten, soll eben auf andere Art und Weise unser Zusammenhalt geschwächt werden und unser Glaube daran, dass unser System funktioniert.
Putin bzw. Russland führt schon einen hybriden Krieg und Menschen wie Liane Kilinch tragen dazu ihren Teil offenbar bei, lassen sich zu einer Art Kriegsmittel machen. Was tut denn Deutschland dagegen oder was kann Deutschland überhaupt dagegen tun?
Es ist unglaublich schwierig. Also was Deutschland ja gerade tut, ist sich militärisch zu rüsten, um ein Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen, wie es ja auch zu Zeiten des Kalten Kriegs bestand, und gerade zu verhindern, dass es wirklich auch mal Angriffe geben kann, physische Angriffe. Aber wie rüstet man eigentlich in diesen digitalen Zeiten, in denen es irgendwie nicht eine Zeitung gibt oder eine Nachrichtensendung, sondern überall ganz, ganz viele Kanäle, wo jeder posten kann, was er möchte. Wie rüstet man da eigentlich die Menschen dagegen, dass Narrative greifen, die nachweislich falsch sind, dass Fake News sich verbreiten? Wie geht das eigentlich? Da kann man natürlich versuchen, unseren Zusammenhalt zu stärken und in den Schulen auch aufzuklären, wie man solche Narrative erkennt, wie man Fake News erkennt. Das ist alles wunderbar. Man kann die Plattformen stärker in die Pflicht nehmen, zu überprüfen, was wird da an Propaganda verbreitet, an Fake News. Bis jetzt hat da noch nicht so viel stattgefunden. Am Ende denke ich immer, es ist eigentlich das Einzige, was meines Erachtens hilft, dass jeder Einzelne, dem sowas auffällt und dem am Erhalt unserer Werte, unseres Systems hier gelegen ist, sich selbstberufen und verantwortlich fühlt, um in Familiengruppen oder wenn man das beim Abendessen mitbekommt, dass irgendjemand sowas verbreitet, was aus so einer Ecke kommt und was nachweislich falsch ist, dass man da einfach versucht, Gegenrede zu halten. Das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr mühsam ist, aber man kann es ja nicht aufhalten. Es ist da und es wird überall verbreitet.
Danke, Katja.
Gerne, Elena.
WDR-Investigativjournalistin Katja Riedl hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen von der Recherchekooperation NDR-WDR-SZ und vom Politikmagazin Monitor recherchiert. Den Film zu Liane Kilinch und dem Verein Friedensbrücke Kriegsopferhilfe, den findet ihr in der ARD-Mediathek. Wir verlinken ihn euch auch in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Regina Stärke, Ruth-Maria Ostermann, Alexander Gerhardt und Marie-Noëlle Swiele. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns. Und jetzt kommt noch ein besonderer Podcast-Tipp, und zwar True Crime Hamburg, der Polizeipodcast. Dort sprechen der Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt und Hamburgs Polizeipräsident AD Ralf Martin Meyer über einige der spektakulärsten Kriminalfälle aus Hamburg und nehmen euch mit hinter die Kulissen der Polizeiarbeit. Wie laufen die Ermittlungen bei Einbruchsserien, der Suche nach dem gefährlichsten Bankräuber Deutschlands oder dem Säuremörder aus Hamburg ab? Was für Methoden gibt es und vor was für Herausforderungen stehen die Beamtinnen und Beamten dabei? Das hört ihr in True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Verlinken wir euch auch nochmal in unseren Shownotes.